Dann machen wir jetzt Fortsetzung hier in unserer Serie über die Erkenntnis Gottes. Wir haben über die Segnung gesprochen, was alles die Bibel uns verheißt, wenn wir uns auf diesen Weg machen und diesen Lebensstil lernen, nachzujagen der Erkenntnis Gottes. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und wollen einen neuen Punkt bearbeiten in dieser Einheit hier. Lass uns einmal gehen zu Lukas Kapitel 24, Vers 31. Lukas 24, Vers 31. Ganz kleiner, aber sehr wichtiger Vers. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Das ist die Geschichte von den Jüngern nach Emmaus. Und das heißt, es wurden ihre Augen aufgetan. Nicht sie haben ihre Augen aufgemacht, sondern ihre Augen wurden aufgetan. Und als Folge davon erkannten sie ihn. Und das, was die damals hatten, das brauchen wir auch. Das ist, wovon die Bibel redet. Gott wird durch Offenbarung erkannt. Das hat nichts mit deinem Intellekt zu tun, egal wie gut oder wie schlecht du in Grammatik warst oder Rechtschreibung oder irgendetwas anderem oder in anderen Fächern. Das hat alles mit deiner Beziehung zum Herrn überhaupt nichts zu tun. Gott wird erkannt durch Offenbarung. Wir müssen verstehen, was das bedeutet. Offenbarung, dieses Wort bedeutet Enthüllung. Ein Schleier, eine Decke, die etwas verdeckt, wird weggenommen, wird weggezogen. Enthüllung. Das ist ein absolut übernatürliches Ereignis, ein übernatürliches Handeln Gottes an dir. Wir dürfen nicht immer denken, übernatürlich sind nur die spektakulären Dinge. Gott tut sehr, sehr viele Dinge, die zwar übernatürlich sind, aber ganz harmlos aussehen, aber gewaltige Resultate oder gewaltige Konsequenzen nach sich ziehen. So, Gott will uns Offenbarung geben. Jesus sagt, Matthäus 11, 27, im zweiten Teil, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Dank sei Gott, dieser Satz endet hier nicht, der geht weiter. Und wem der Sohn es offenbaren will. Der Sohn will den Vater offenbaren. Das hatten wir gestern schon einmal kurz, hatten wir die erwähnt, diese Schriftstelle in Johannes 17, glaube Vers 26. Jesus sagt, ich habe deinen Namen geoffenbart und werde fortfahren, ihn zu offenbaren. Wofür? Damit die Liebe Gottes in uns ist. Also Offenbarung hat eine Auswirkung, dass wir Gott erleben, dass wir ihn erfahren und dass er uns wirklich berühren und verändern kann. Und wir lernen, diese Liebe dann weiterzugeben. Offenbarung ist der Schlüssel für unser gesamtes geistliches Leben. Wir müssen verstehen, was Offenbarung ist und müssen verstehen, wie wir Offenbarung bekommen. Gehen wir einmal zu Epheser Kapitel 1. Das ist, wenn es um das praktische geistliche Wachstum geht, in meinen Augen eine der wichtigsten Schriftstellen im ganzen Neuen Testament. Weil wir hier Paulus bei der Arbeit sehen. Wir sehen hier, wie er gearbeitet hat, um Gemeinden in die Reife zu bringen. Das ist ja unser Thema, das wollen wir ja haben. Wir wollen wachsen, wir wollen den Herrn wirklich kennenlernen, wollen verändert werden. Und Paulus hat eben sich nicht verlassen auf diese Lehrgabe, die der Herr ihm gegeben hat, diese Fähigkeit in der Weisheit und der Kraft des Heiligen Geistes, das Wort Gottes auszuteilen. Und dann hat er gesagt, so, jetzt habe ich Ihnen alles gesagt und mehr kann ich nicht tun. Und jetzt entweder die nehmen das oder nicht, das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand. Nein. Ein wesentliches Standbein neben seiner Verkündigung war der Dienst der Fürbitte. Und hier sehen wir Paulus bei der Arbeit und wir haben hier aufgeschrieben, was er gebetet hat für die Gemeinde. Und wenn wir das vergleichen mit Kolosser 1, dann sehen wir große Parallelen und wir erkennen, das hat er nicht nur für Ephesus gebetet, sondern das war seine Art und Weise, den Gemeinden Bahn zu machen, dass der Heilige Geist an ihnen ein tiefes Werk tun konnte. Lass uns einmal hineinschauen in dieses Gebet hier. Epheser Kapitel 1, Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Und jetzt kommt, was er da betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der oder zur Erkenntnis seiner selbst. Es braucht einen besonderen Dienst des Heiligen Geistes. Das ist nicht ein anderer Geist, wir haben nicht den Heiligen Geist und dann gibt es noch den Geist der Weisheit, der Offenbarung, sondern der Heilige Geist hat viele verschiedene Dienste, Funktionen. Und eine seiner Funktionen ist eben, er ist der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und dieser Geist muss wirken, damit wir Gott kennenlernen können. Er kann nur durch das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes erkannt werden. Das ist so, so, so wichtig, dass wir das verstehen. Weil wir zu viel Intellektualismus haben im Volke Gottes, zu viele Gehirnakrobatik, zu viel Konstrukte und menschliche Schlussfolgerungen und menschliche Weisheit und all diese Dinge. Und die helfen nicht weiter. Wahrer christlicher Glaube kommt auf der Grundlage von Offenbarung zustande oder es ist nicht der wahre christliche Glauben. Und das Gute ist, Gott möchte uns helfen. Er muss uns sogar helfen. Er weiß das. Er weiß, dass wir völlig hilflos sind, wenn es um die Erkenntnis seines Wesens geht. Weil sein Wesen so anders ist und nicht von dieser Welt ist. Und es braucht Gott, um Gott kennenzulernen. Wir brauchen ihn. Wir sind total hilflos. Wenn wir das verstehen, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Das ist dieses eine der Grundlagen des Reiches Gottes. Selig sind die arm sind im Geist. Wir haben nichts. Wir können nichts. Das ist eine der schwersten Wahrheiten, die ein Mensch akzeptieren kann und muss. Wir können nichts aus uns ja selbst raus. Wir haben nichts. Wir haben keine Fähigkeit. Es braucht Gottes Hilfe. Und die ist uns zugesagt. Und wir müssen uns ausstrecken und mit ihm kooperieren und dann erleben, wie dieser wunderbare Heilige Geist sein Werk tut. Und wir sehen hier, dieser Geist der Weisheit und der Offenbarung wird in Aktion kommen oder wird anfangen zu wirken durch Fürbitte. Das verstehen. Es braucht diese Art von Gebet, dass der Heilige Geist seinen Dienst tun kann. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich glaube, ein Grund, warum so viel Verkündigung heutzutage ins Leere geht und nicht tief geht, nicht durchschlägt, nicht Menschen prägt, nicht Menschen packt, nicht Menschen wirklich erschüttert und in Begegnung, in Berührung mit Gott bringt, ist, weil das Gebet darunter fehlt. Wir hören eine Predigt und dann fertig, Gottesdienst zu Ende und wir rennen wieder raus und wir nehmen uns nicht Zeit. Okay. Ich will das verstehen, ich nehme das an, ich treffe Entscheidungen, ich lege mich fest. Aber das ist so wichtig. Es ist für den Heiligen Geist notwendig, dass wir ihm sagen, was wir wollen. Das will ich festhalten, das ist mir wichtig. Hilf mir, dass das nicht wieder verloren geht. Das ergreife ich, so will ich leben. Lerne, wenn Gott gesprochen hat, durch die Verkündigung oder durch Bibeltext, den du selber dir erarbeitest, lerne, eine Antwort zu geben. Gott bringt das Wort, wir sagen Amen und rennen raus. Und er sagt, aber was macht ihr jetzt damit? Was ist deine Antwort darauf? Was wirst du jetzt damit tun? So Festlegung, Antwort geben, ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um dem Heiligen Geist Möglichkeit und Raum zu geben, sein Werk wirklich an uns zu tun. Er kann nicht in der Tiefe wirken ohne unsere Kooperation. Er braucht unseren Willen. Deswegen ist Passivität kein guter Ratgeber. Sondern wir wollen aktiv sein und sagen, ja, das will ich, das brauche ich, danach strecke ich mich aus. Was ist auf meiner Seite notwendig? Lass uns antworten auf das Wort Gottes. Und der Heilige Geist wird so viel mehr tun können. Ich will jetzt nicht weiter hier Zeit nehmen, die Inhalte dieses Gebetes zu vertiefen und zu beleuchten. Wir schauen uns das nur ganz kurz an. Es geht um die Erkenntnis Gottes und dann einzelne Unterpunkte, die alle dazugehören. Die Hoffnung unserer Berufung, wozu er uns berufen hat. Der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Das sind drei Aspekte, die notwendig sind und die Bestandteil sind von Erkenntnis Gottes. Unsere Berufung zu erkennen, die Hoffnung unserer Berufung. Wenn wir verstehen, wir leben in einer Welt, die regiert wird vom Geist dieser Welt, die in Feindschaft ist, dieser Geist ist in Feindschaft gegen Gott und gegen alles Göttliche. Und er will die Ewigkeit verdunkeln. Er will nicht, dass du Offenbarung bekommst über die Ewigkeit. Er will nicht, dass das für dich eine Realität wird. Mich gibt es noch in 10.000 Jahren. Und ich habe da eine Menge Dinge zu tun und ich werde ein wunderbares Leben führen. Wir denken viel zu wenig an die Ewigkeit, weil wir ständig unter dem Einfluss des Geistes dieser Welt sind. Aber wir müssen Raum machen für den Heiligen Geist, der gekommen ist, um die Werke der Finsternis zu zerstören, der Raum macht für Realität. Weil zu denken, wir leben hier 60, 70, 80 Jahre und dann ist fertig, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Wir haben noch nicht einmal angefangen zu leben. Wir sind in der Vorbereitung für das wirkliche Leben. Dein wirklicher Dienst kommt, wenn hier deine Jahre auf der Erde zu Ende sind. Dann geht's erst richtig los. Und was das Wichtige ist, ist, dein Leben hier hat eine enorme Auswirkung auf dein Leben in der Ewigkeit. Und deswegen ist das wichtig, was wir hier tun, wie wir uns verhalten, wie wir uns benehmen, wofür wir uns interessieren und wie wir mit Gott umgehen, wie wir miteinander umgehen. All diese Dinge sind extrem wichtig, die haben eine Bedeutung. Lass uns nicht einreden vom Geist dieser Welt. Ja, wer bin ich schon und wer guckt auf mich und was kann ich schon tun und was bedeutet mein Leben und ob ich jetzt diese Nacht vorm Fernseher sitze und mir diesen Schrott angucke oder nicht, das ist doch alles egal, das spielt doch keine Rolle, das interessiert niemand. Das sind alles Lügen. Und wir brauchen den Geist der Wahrheit, um Dinge aus der Sicht Gottes zu sehen. Und dieser Geist der Wahrheit wird freigesetzt durch Fürbitte. Wir beten für uns und wir beten füreinander. Wir beten für die Gläubigen in unserem Umkreis. Wir beten für die Gemeinde, zu der wir gehören, dass der Heilige Geist kommen möge. Unser Problem ist, dass wir so wunderbare Worte in der Bibel haben, so wunderbare Worte haben in der Verkündigung. Aber sie bleiben so an der Oberfläche. Wir verstehen nicht die Dimension, die das alles umfasst. Wir haben keinen Tiefgang. Und das kann sich und das muss sich ändern. Und es kommt durch den Heiligen Geist. Der öffnet uns die Augen des Herzens. Das sind diese Augen, die die Jünger von Emmaus aufgetan bekommen haben. Ihnen wurden die Augen aufgetan, da erkannten sie ihn. Wir haben 5 Sinne, 5 natürliche Sinne. Wofür haben wir die bekommen? Damit wir in der natürlichen Welt uns orientieren können. Du kannst sehen, du kannst hören, du kannst fühlen, du kannst schmecken, du kannst riechen. Und all diese Sinne brauchst du, um in der natürlichen Welt dich zurechtzufinden. Aber jetzt sind wir von Neuem geboren. Wir sind auch Geist. Und da gibt es eine geistliche Welt. Und in dieser Welt müssen wir auch lernen, uns zurechtzufinden. Und darum haben wir geistliche Sinne bekommen. Augen, Ohren. Wir können tasten. Paulus sagt, wir sollen Gott tastend fühlen. Es gibt geistliche Sinne. Und diese geistlichen Sinne müssen entwickelt werden. Die müssen kultiviert. Wir müssen lernen zu begreifen, dass wir die haben. Die müssen durch Gott selber aktiviert werden. So die Augen des Herzens werden aufgetan durch Gebet. Das heißt, kein Gebet, Augen bleiben zu. Ganz einfach. Und wir wollen sehen, Herr, öffne uns die Augen. Lass uns sehen, lass uns geistliche Realitäten wirklich sehen. Und der Punkt ist, geistliche Realitäten werden vom Heiligen Geist uns geoffenbart durch das Wort. Der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes und öffnet uns die Augen. In derselben Geschichte, komm, wir gehen nochmal dahin, Lukas 24, dieselbe Geschichte von diesen Jüngern von Emmaus. Da war ja die Situation, dass Jesus sich ihnen offenbart hatte. Sie erkannten ihn, ja, interessanterweise. Die haben doch nicht zum ersten Mal Jesus gesehen. Das waren Jünger, zwar nicht die 12, aber es waren Jünger. Das heißt, die haben viele Male mit Jesus Kontakt gehabt und jetzt treffen sie ihn wieder und sie erkennen ihn nicht. Woran liegt das? Weil dies geschieht nach Ostern, nach der Auferstehung. Und seit der Auferstehung muss Jesus im Geist erkannt werden. Und die natürlichen Erfahrungen, die sie gehabt haben mit ihm, spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie müssen Offenbarung bekommen im Geist. Jesus offenbart sich ihnen und dann verschwindet er ja. Und dann denken sie zurück an das Gespräch, Vers 32. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Jesus hat ihnen die Schriften geöffnet und als Folge davon brannte ihnen das Herz. Oder weißt du, wo ein brennendes Herz herkommt? Wenn durch übernatürliches Wirken die Schriften uns geöffnet werden. Was bedeutet das? Jesus öffnete ihnen die Schriften. Hat er ein Buch dabei gehabt und das geöffnet? Nein, ganz sicherlich nicht, weil es das nicht gab zu der Zeit. Ah, also Buchrollen. Ja klar, Jesus zieht einen Bollerwagen mit lauter Schriftrollen hinter sich her und dann nimmt er da die Schriftrollen und rollt aus und öffnet ihnen die Schriften. Nein, das ist nicht, was das bedeutet. Ja, was bedeutet es dann? Er öffnet ihnen die Schriften. Hier ist wieder ein gutes Beispiel von, die Bibel erklärt die Bibel. Und sogar ganz einfach gemacht, hier sogar im selben Kapitel. Kapitel 24, Vers, lesen wir mal ab Vers 44, eine andere Situation, kurz danach, auch wieder die Jünger sind zusammen und Jesus kommt dazu. Vers 44, er sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Also, was wir heute nennen, das Alte Testament. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Jetzt weißt du, was Schriften öffnen bedeutet. Schriften öffnen ist eine Kurzform von, das Verständnis wird mir geöffnet, damit ich die Schriften verstehen kann. Das ist, was der Herr ihnen getan hat. Und das, was Jesus damals den Jüngern getan hat, ist eine interessante Situation. Jesus predigt über Jesus. Er nimmt die Schriften und sagt, da steht von mir und da steht von mir und da steht von mir. Und er predigt über Jesus. Diesen Dienst, den damals Jesus für die Jünger von Emmaus getan hat, diesen Dienst tut heute der Heilige Geist an uns. Er konnte das zu der Zeit nicht tun oder brauchte das nicht tun, je nachdem, wie du das sehen willst, weil Jesus war noch nicht aufgefahren in den Himmel, der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Aber dann ist der Heilige Geist gekommen und er tut jetzt das, was Jesus versprochen hat. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er leitet uns in alle Wahrheit. Oder Schlachter, in die ganze Wahrheit. Gefällt mir auch sehr gut. In die ganze Wahrheit. Er ist der Geist der Wahrheit und er bringt uns in die Wahrheit. Wenn du das erstmal verstanden hast, durch die falsche Prägung unter dem Geist der Welt, hast du eine verkehrte Sichtweise, eine verkehrte Denkweise, eine verkehrte Wahrnehmungsweise. Und jetzt kommt Gott in seiner Gnade und er hilft dir. Und er korrigiert deine Denkweise, er korrigiert deine Sichtweise. Er öffnet die Augen, du fängst an, aus der Blindheit herauszukommen. Und du fängst an, ihn zu sehen. So, das Problem ist nicht bei Gott, das Problem ist in mir. Wenn du das erst einmal verstanden hast, bist du einen Riesenschritt weiter. In mir ist Finsternis, in mir ist Unkenntnis, in mir ist Verschwommenheit, in mir ist Nebel, Durcheinander. Aber der Gott, dem ich diene, ist der Gott der Klarheit, der Wahrheit. Er hat den Geist der Wahrheit mir gesandt. Der ist mein Lehrer, der ist mein Helfer und der will mich in alle Wahrheit hineinführen. Und er benutzt die Schriften. Er benutzt die Schriften, um mich ins Licht zu bringen, um mich aus der Verwirrung herauszuholen. Das große Problem von geistlicher Verwirrung ist, dass in der Regel jemand, der geistlich verwirrt ist, denkt, dass er ziemlich klar ist. Das ist ein Teil seiner Verwirrung. Ja? Das ist das große Problem. Keiner, der verwirrt ist, denkt, du, ich bin so verwirrt. Ja? Sondern wir meinen, wir wissen schon, wir sehen schon, das ist das große Problem. Wir können lernen, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Eine gute Übung wäre, jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlägst, halt inne, bevor du anfängst zu lesen, halt inne und sage, das ist Gottes Wort. Und ohne die Hilfe des Heiligen Geistes kann ich den größten Blödsinn mit diesem Buch anfangen. Und ich bin nicht in der Lage, wirklich zu verstehen, worum es geht. Und ich mache aus irgendwelchen Kleinigkeiten am Rande, die nicht das Zentrum sind, mache ich ein Riesending und aus den Riesendingern mache ich gar nichts. Wir brauchen den Heiligen Geist. So wir üben uns darin, diese Abhängigkeit vom Heiligen Geist einzutrainieren. Und wir sagen, komm, Heiliger Geist. Das ist dein Wort. Du alleine weißt, was das bedeutet. Du alleine bist in der Lage, mich zu lehren. Komm du und hilf du mir. Ohne dich könnte ich den größten Blödsinn machen. Bewahre mich vor meiner Dummheit. Rette mich vor meiner Verwirrung. Hilf du mir. Lass mich verstehen, was du wirklich meinst und was du wirklich willst. Tu jetzt, was Jesus versprochen hat. Leite mich in alle Wahrheit. Wie hat David gebetet, Psalm 119, weiß jetzt den Vers gar nicht. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann weißt du, hier bedeutet das Wort Gesetz nicht das mosaische Gesetz, von dem wir durch das Kreuz befreit sind. Als ein Mittel, um die Gunst Gottes zu bekommen. Gesetz steht hier, wie an vielen anderen Stellen auch, für den Willen Gottes, für den Ratschluss Gottes, für die Ordnung Gottes, für die Denkweise, die Sichtweise Gottes. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Was für ein gutes Gebet. Wenn wir das anfangen zu beten, Gott wird uns Dinge zeigen, der Heilige Geist wird uns leiten und wir bekommen Offenbarung, wir bekommen Einsichten, wir verstehen, der Heilige Geist gibt uns seine eigenen Parallelstellen. Oft die Parallelstellen in der Bibel sind sehr hilfreich, aber der Heilige Geist hat manchmal noch ganz andere Parallelstellen und er kombiniert Schriftstellen und die beiden zusammen oder noch eine dritte von der Seite dazu und sagt, wow, das Wort erklärt das Wort. Und wir sollen vom Geist gelehrt werden, vom Geist unterwiesen werden. Und er tut das anhand der Schrift. So, wir wollen ihn ehren als unseren Lehrer und wir wollen anerkennen. Und wir strecken uns danach aus. Wir wollen das wirklich erfassen und wirklich glauben. Wir sind hilflos. Die menschliche Natur möchte diese Wahrheit nicht hören, möchte sie nicht anerkennen. Nein, wir können eine Menge. Wir sind fähig, wir haben gelernt, ich habe sogar Abitur, ich bin clever, ich habe es drauf. Ja. Christlicher Glaube kommt durch Offenbarung, nicht durch intellektuelle Turnübungen, sondern indem wir warten auf Gott und sagen, mach du mir das lebendig. Offenbarung bedeutet, der Heilige Geist legt etwas in mein Herz hinein und dann weiß ich, dass ich weiß. Und aus Offenbarung kommt immer Kraft, kommt immer Befähigung, auf einem neuen Level zu leben. Offenbarung geht immer mit Zuteilung von neuer Power einher. Wenn Paulus dieses Wort Wissen benutzt, dann fast immer redet er oder meint er geistliches Wissen. Nicht ein normales Wissen, das man sich auf die normale Art und Weise aneignet. Nimm zum Beispiel Römer 6. Wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Ja, woher weißt du das? Die Kreuzigung passierte vor 2000 Jahren. Woher weißt du, dass du vor 2000 Jahren, wo du noch gar nicht existiert hast, mit gekreuzigt wurdest? Das macht überhaupt keinen Sinn für deinen Verstand. Aber wenn der Heilige Geist kommt und versteht, dass du eingeschlossen warst in diesem einmaligen Geschehen am Kreuz, du bist zusammen mit Christus gekreuzigt. So wie er gekreuzigt wurde, bist du mit ihm gekreuzigt. Das kann nur der Heilige Geist durch Offenbarung dir geben. Und was hat die Offenbarung für eine Folge oder für eine Power? Dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Warum haben wir so viele Gläubige, die als Lebensstil der Sünde dienen, weil sie keine Offenbarung haben? Weil sie gar nicht verstehen, was das heißt, dass ich eine neue Schöpfung bin, dass ich mit Christus gestorben bin, dass ich ein neuer Mensch bin, der ausgestattet ist mit übernatürlichen Fähigkeiten und ich bin dazu geschaffen und ausgestattet und fähig, den Willen Gottes zu tun. Sieg über Sünde ist normal nach dem Neuen Testament. Klar, ab und zu fällt man. Aber das ist nicht der Lebensstil. Der Lebensstil ist Römer 8. Wir leben im Sieg. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind frei vom Zwang, sündigen zu müssen. Wie viele Gläubige erzählen da, sündigen ist normal, aber wir haben ja die Gnade. Und natürlich, wenn wir gefallen sind und wir bekennen, dass wir haben Gnade und da ist Vergebung ohne Ende, jedes Mal neu. Aber es gibt mehr als fallen und aufstehen, fallen und aufstehen und fallen und wieder aufstehen. Es gibt Leben im Sieg. Und die Zeiten, wo wir abstürzen oder die Zeiträume bis zum nächsten Absturz, sollen immer länger werden. Wir arbeiten an neuen Bestzeiten. Wir sind Sportler. Wir stellen neue Bestzeiten auf. Das ist normal. Leben im Sieg, Leben in der Freiheit. Alles durch Offenbarung. Wenn keine Offenbarung da ist, dann bemühen wir uns in unserer eigenen Kraft. So, der Heilige Geist braucht und benutzt das geschriebene Wort Gottes. Lass uns eine ganz, ganz große Wertschätzung haben für das geschriebene Wort Gottes. Das ist extrem wichtig für unseren Glauben. Und der Heilige Geist macht das, was wir da entdecken an Dorkaschwärze, zu einer lebendigen, saftigen, ermutigenden, aufbauenden, belebenden Kraft in dir. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Die Power, die hier verborgen ist. Die Worte, die sehen ja genauso aus wie die Worte in deiner Zeitung. Die sind ja nicht anders. Aber sie sind anders. Sie sind Geist und Leben. Und was wir lernen müssen, ist, wie aus dieser Druckerschwärze Kraft wird, Ermutigung wird, Inspiration wird, Hoffnung wird. Das ist, was wir lernen müssen. Und nur der Heilige Geist kann uns das mitteilen. Nur der Heilige Geist. So, wir brauchen ihn. Und wir wollen ihn haben. Und er benutzt das Wort. Und wenn der Heilige Geist das Wort benutzen kann, dann werden wir auch das immer wieder und immer stärker erleben, was die Jünger von Emmaus erlebt haben. Brannte nicht unser Herz in uns? Warum brannte das Herz? Weil der Herr ihnen die Schriften geöffnet hat. Ich denke, viele von euch kennen diesen wunderbaren Diener Gottes in der Schrift Apostelgeschichte, Kapitel 18, da ist Apollos. Und es heißt dort im Vers 24, er war aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, mächtig in der Schrift. Und er kam nach Ephesus und dieser war unterwiesen im Wege des Herrn und feurig im Geist. Was ist der Zusammenhang? Weil er mächtig war in den Schriften, war er feurig im Geist. Mächtig in den Schriften. Was bedeutet das? Er hat auf jeder ausgestreckte Hand 20 Bibeln gehabt und die hat er immer hochgehoben. Und so wurde er mächtig in den Schriften. Nein. Er wurde hineingenommen vom Heiligen Geist und die Schrift fing an zu leben in ihm. Das ist, was es bedeutet, mächtig zu werden in den Schriften. Und als Folge davon war er feurig im Geist. Und was tat er daraufhin? Er lehrte genau über Jesus. Das ist, was wir brauchen. Wir wollen genau verstehen und dann auch weitergeben über Jesus. Er lehrte genau über Jesus. Er war mächtig in den Schriften. Und es ist einfach eine Tragik, dass wir sehen, dass immer mehr das Wort Gottes ersetzt wird mit menschlicher Weisheit. Philosophie, Psychologie, humanistische Psychologie und historisch-kritische Theologie sind die Ersatzangebote des Teufels, um uns die Macht im Geist zu nehmen, um uns die Fähigkeit zu rauben, Menschen mit dem Schwert des Geistes zu durchbohren, ihnen Offenbarung zu geben über ihren Zustand, ihnen Offenbarung zu geben über das Heilsangebot Gottes, sodass viele Predigt heute nur noch eine intellektuelle Unterhaltung ist, eine Berieselung ist, wo aus leeren Köpfen Ideen, die nicht von Gott kommen, transportiert werden in leere Köpfe. Das ist nicht Dienst des Wortes. Dienst des Wortes ist, dass das Wort in uns brennt, dass das Wort in uns lebt, dass das Wort uns inspiriert, dass wir Erfahrung mit dem Wort gemacht haben und wir dann aus dem Geist heraus etwas hineinlegen in den Geist von Menschen. Das ist der Dienst des Wortes und das ist, was wir brauchen. Und das ist unsere einzige Hoffnung, dass der Zustand der Christenheit sich noch einmal ändert. Dass wir in der Kraft des Geistes, was nichts mit Lautstärke zu tun hat, in der Kraft des Geistes Menschen in Realität bringen können, aus der Täuschung, aus dem Nebel, aus der Verwirrung, aus der vermeintlichen Klarheit heraus in die Klarheit, in das Licht Gottes, in die Realität. Das will der Heilige Geist tun. So, es ist ganz einfach. Wo das Wort Gottes geehrt wird, fühlt sich der Heilige Geist wohl und kommt. Wo menschliche Weisheit, Philosophie, Psychologie, historisch-kritische Theologie das Wort Gottes ersetzt, kommt der religiöse Geist. Und das trifft heute auf viele, viele Gemeinden zu. Das trifft zu auf immer mehr theologische Ausbildungsstätten und Bibelschulen. Menschliche Weisheit kommt da hinein und ersetzt das Wort Gottes. Und sobald das geschieht, kommt der religiöse Geist. Und der religiöse Geist, er verdrängt das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir landen in Traumwelten, wir landen in Dinge, die christlich sich anhören, aber mit Christus nichts zu tun haben und eigentlich uns total verdrehen und verwirren. So, wir wollen darauf Acht haben, dass wir das Wort wirklich haben, dass wir mit dem Wort Umgang haben, dass das Wort in uns wohnt. Jesus sagt einmal, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Geistlicher Irrtum kommt aus einer Unkenntnis der Schrift. Und die Kraft Gottes, was ist das? Der Heilige Geist. Hier haben wir wieder dieses Doppelpack. Schrift und Heiliger Geist, das ist, was wir brauchen. Aber es beginnt mit der Schrift. Und es ist sogar gefährlich, ohne ein festes, gesundes Fundament der Schrift, Offenbarungen oder Erlebnisse und Erfahrungen im Geist zu suchen. Es ist ein Problem. Es ist gefährlich. Weil wenn du erstmal dann abschwörst in diese Sphären, was hilft dir da noch, zu unterscheiden, das ist jetzt von Gott und das ist nicht von Gott. Du bist verloren in diesem neuen Land. Du hast keine Orientierung. Du wirst keine Orientierung haben. Aber wenn du ein festes Fundament hast, klare Lehre, die Lehre der Apostel. Vor einigen Wochen kam das so als ein Begriff, der mich so gepackt hat. Und seitdem studiere ich das und lehre darüber. Der Glaube, den die Apostel gelehrt haben. Wir haben heute so viele verschiedene Variationen, pfingstlich, charismatisch, liberal, emerging. Wir haben so viele verschiedene Sorten, aber wir haben auch das Original. Der Glaube, den die Apostel gelehrt haben. Und den wollen wir finden, den wollen wir schätzen, den wollen wir studieren. Und alles andere, was damit nicht übereinstimmt, das wollen wir über Bord werfen. Halleluja, Halleluja. So menschliche Weisheit ist für nichts nütze. Und ich sehe einen besorgniserregenden Trend, dass immer mehr junge Leute irgendwie die Idee haben für ihren geistlichen Dienst. Sie brauchen einen akademischen Titel. Sie brauchen einen Universitätsabschluss. Ich habe mich erinnert, da war ein junger Mann, der mit mir E-Mail geschrieben hat, hin und her. Ich war gerade zu Hause und habe die Zeit mir dann genommen, gleich sofort zu antworten. So, wir haben wie per E-Mail so Chat gemacht. Ich schrieb was, er schrieb was, immer hin und her, immer hin und her. Und er fragte, wo kann er eine Ausbildung machen? Er fühlt sich gerufen zum Dienst. Er will ein Fundament haben, er will eine geistliche Ausbildung haben. Und ich habe gesagt, der einzige Ort, den ich dir empfehlen kann in Deutschland, das ist hier. Heilige Berg, Glaubenszentrum. Und dann schreibt er zurück, aber die geben kein Zertifikat, das anerkannt ist. Ich schrieb zurück, wofür brauchst du das? Unser Chat war zu Ende. Keine Antwort mehr. Vorher ging es im Minutentakt hin und her. Er schrieb, ich antwortete hin und her, immer, immer, immer. Und dann war diese Frage, ja, wofür brauchst du das Zertifikat? Wofür brauchst du ein anerkanntes Abschlusszeugnis, was irgendwie einen akademischen Titel hat, was irgendwie anerkannt wird in dieser Welt? Wofür brauchst du das? Und er war offensichtlich so erstaunt über meine Frage, er wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Glauben wir denn im Ernst, wenn wir einen akademischen Titel haben, wir könnten damit Gott beeindrucken? Oder glauben wir könnten damit den Teufel beeindrucken? So, wenn die beiden nicht beeindruckbar sind mit akademischen Titeln, dann wofür brauchen wir das? Wofür? Und all die Ausbildungsstätten, die so viel Wert legen auf Wissen, Wissensvermittlung, aber nicht auf Gehorsam und Gott kennenlernen und von Gott geprägt werden und die Kraft des Heiligen Geistes im eigenen Herzen kennenlernen, die produzieren mehr Fluch, als dass sie ein Segen sind für das Land. Wenn du das zu hart findest, dann bitte komm hinein in die Realitäten, von denen Paulus redet. Und dann verstehst du, das war sehr soft ausgedrückt. Bis jetzt war es immer noch so, dass jeder Ismael, also jede menschliche Lösung, jede menschliche Maßnahme, aus einem Dilemma herauszukommen, noch mehr Probleme erzeugt hat, als Lösung gebracht hat. Das war damals bei Abraham so, er hatte die Verheißung und die hat sich nicht erfüllt und hat gesagt, okay, ich helfe nach. Gott hat mir auch einen Verstand gegeben. Den muss ich ja auch nutzen. Und alles, was dabei rauskam, war für ihn Fluch und der hält bis heute an. Und einen Glauben zu entwickeln und zu lernen und weiterzugeben, der nicht auf Offenbarung beruht, ist eine gefährliche Sache. Für den, der es tut und für den, der es empfängt. So lasst uns bitte sehr, sehr wählerisch sein. Von welchen Quellen ernähren wir uns? Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Meine Güte. 1. Korinther, Kapitel 2. Und hier Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und in keines Menschen Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, hat Gott uns aber geoffenbart durch seinen Geist. So, hier haben wir die beiden Möglichkeiten zu lernen. Die natürliche Art und Weise, Auge und Ohr, diese beiden Sinne haben eine herausragende Rolle. Längst nicht so viel benutzen wir riechen und tasten und fühlen, um Dinge zu lernen, sondern meistens Auge und Ohr. Wir sehen Dinge, wir beobachten bestimmte Vorgänge, wir hören bestimmte Informationen, wir verarbeiten die mit unserem Verstand und daraus kommt unser Wissen. So funktioniert Wissensaneignung in der natürlichen Welt. Aber jetzt haben wir es mit göttlichen Dingen zu tun und es kommt nicht durch Auge und Ohr, sondern durch Offenbarung, durch den Geist. Noch einmal Vers 12. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. So, hier wird ein Gegensatz aufgebaut zwischen dem Geist der Welt und der Geist aus Gott. Der Geist der Welt redet von dieser Welt und was diese Welt alles zu bieten hat und was es für wunderbare Möglichkeiten gibt und welche Karriere du machen kannst und wie viel Geld du machen kannst und wie wunderbar das ist und welche Vergnügungen diese Welt alles anbietet. Davon redet permanent der Geist dieser Welt. Und lerne dich davon abzugrenzen. Für was müssen wir Werbefernsehen anschauen? Kannst du mir das sagen? Für was? Wenn du verstehst, der einzige Sinn von Werbefernsehen ist, dir Wünsche zu erwecken, die du gar nicht hast. Das heißt, du kaufst Zeug, was du gar nicht brauchst. Oder du musst immer upgraden, weil es gibt wieder ein neues Modell. Und das ist ja besser als dein voriges Modell. Dein voriges Modell funktioniert wunderbar. Aber du brauchst ein neues Modell. Warum steigen wir nicht aus diesem Zeug aus? Wir haben die Autorität. Wir haben einen Muskel und damit kann man Knöpfe bedienen auf der Fernbedienung. Und man kann sagen, ich schaue mir kein Werbefernsehen an, weil ich möchte nicht manipuliert werden. Ich möchte nicht, dass Menschen mir Wünsche einreden, die ich gar nicht habe. Ich brauche das nicht. Aber wir sind so gedankenlos. Obwohl es lauter Bücher gibt, die uns beschreiben, was die Ideen von Werbepsychologie sind. Wir wissen, wir werden manipuliert und wir machen noch mit. Wie dumm wollen wir sein? Lass uns aussteigen aus dem Betrug dieser Welt. Ich möchte nicht, dass irgendjemand mir Wünsche einredet, die ich gar nicht habe. Ich entscheide selber, welche Wünsche ich habe. Amen. Ich bin nämlich mündig, erwachsen. So der Geist der Welt und im Kontrast dazu der Geist aus Gott. Und ich sonder mich ab, ich schotte mich ab und ich öffne mich für den Geist aus Gott. Und ich will lernen über die Welt von Gott und was diese Welt in Gott mir zu bieten hat, was mein Erbe ist, was die Hoffnung meiner Berufung ist, worum es überhaupt geht. Worum geht es in meinem christlichen Glauben? So viele Gläubige sind verwirrt, weil sie falsche Prioritäten haben, weil sie nicht verstehen, worum es wirklich geht. Und Dinge, die Gott ganz, ganz wichtig sind, sind bei ihnen auf der Liste ganz unten oder fehlen vollständig. Der Geist aus Gott will uns Offenbarung geben und er will uns zeigen, wofür wir geschaffen sind und was uns geschenkt ist und was die Segnungen von Golgatha sind und was wir da haben. Der Geist aus Gott. Und dieser Geist aus Gott, wie ich schon sagte, er ist der Geist der Wahrheit. Von dem wollen wir lernen, dem wollen wir uns hingeben. Und wir wollen wirklich glauben. Wir steigen aus von den Ideen dieser Welt. Wir steigen aus von den Grundprinzipien, auf denen unsere ganze Kultur aufgebaut ist. Individualismus, Subjektivismus, Relativismus. Wir steigen aus. Und wir sagen, es ist möglich, in die ganze Wahrheit hineingeführt zu werden. Es ist möglich, Gott zu erkennen. Es ist möglich. Das hat nichts mit Kultur zu tun, das hat nichts mit Bildung zu tun, das hat nichts damit zu tun, wo du wohnst oder mit irgendwelchen anderen Faktoren. Es hat nur damit zu tun, bist du hingegeben und begehrst du diesen Dienst des Heiligen Geistes. Da kann irgendein Christ in Zentralasien sein, in Kirgisistan, und er brütet über der Bibel und er hat bestimmte Fragen und er kommt in bestimmten Fragen zu Antworten. Und du sitzt hier und du hast dieselben Fragen, du kommst zu denselben Antworten. Wieso ist das so? Weil Gott nicht verwirrt ist. Weil Gott nicht ein Evangelium für den Kirgisen hat und ein Evangelium für den Deutschen, sondern es ist Gottes Wahrheit für alle Menschen, für alle Zeiten. Ja, Kulturen ändern sich, wir haben heute Technologien, wir haben Internet, wir haben Dinge, die gab es alle vor 100 Jahren nicht. Aber die Grundnöte des Menschen, seine Sünde und sein Mangel an Kenntnis Gottes sind immer die gleichen. In allen Kulturen, in allen Zeiten immer das Gleiche. Und wenn wir sagen, wir wollen Gott und wir wollen nicht einen menschengemachten Glauben, wir wollen nicht einfach blind übernehmen, was uns so erzählt worden ist oder wie wir aufgewachsen sind, sondern wir wollen wirklich Gott kennenlernen, wie er wirklich ist. Wenn wir diese Offenheit haben und sind bereit, uns unsere religiösen, theologischen Irrtümer und Bretter vor dem Kopf zeigen zu lassen und vor allen Dingen abschrauben zu lassen, wenn wir diese Offenheit haben, er wird uns in alle Wahrheit führen. In alle Wahrheit. Was heißt alle Wahrheit? Alle Wahrheit, die ich hier brauche, um mein Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Alle Wahrheit ist also eingeschränkt. Es gibt viele, viele, viele Wahrheiten, mit denen Gott uns nicht belästigt. Weil wir die hier nicht brauchen. Was musst du wissen über, wie man Galaxien zügelt und im Griff hält und kontrolliert und steuert? Das würde deine Festplatte sprengen, solches Wissen. Ja, das brauchst du nicht. Ja. Aber wie man seine Frau liebt, wie man in Sanftmut und Freundlichkeit und Autorität Kinder erzieht, ohne sie zum Zorn zu reizen, das musst du wissen. Und vieles andere mehr. Und all das, was du brauchst für ein Leben hier, um Gott wohlgefällig zu leben, das findest du im Wort durch den Heiligen Geist. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Wort. Und es kommt durch Hingabe an den Heiligen Geist. Viele heutzutage sind gefangen genommen von Ideen dieser Welt und sie glauben nicht, dass es möglich ist, in die ganze Wahrheit hineingeführt zu werden. Und du hörst dann von Predigern solche Sprüche wie, jeder liest seine Bibel anders. Und Gott hat dir das so gezeigt, das ist fein, da freue ich mich drüber. Mir hat er das Gegenteil gezeigt, freue dich auch darüber. Gott ist nicht verwirrt, Gott ist nicht durcheinander. Gottes Ideen sind nicht kulturabhängig, sind nicht zeitabhängig. Gott ist Gott, seine Sicht über Sünde. Was Sünde ist und wie schrecklich Sünde ist, hat sich niemals geändert und wird sich auch nicht ändern. Deswegen können wir ihn kennenlernen. Deswegen können wir ihm vertrauen, weil seine Worte sich niemals ändern werden. Er ist absolut vertrauenswürdig. Der Heilige Geist will uns helfen, in diese Wahrheit hineinzukommen. Und deswegen ist es notwendig, dass wir eine Beziehung, eine Freundschaft aufbauen zum Heiligen Geist. Jesus prophezeit, wenn er redet über das Kommen des Geistes, Johannes 15, 16, 14, er redet über das Kommen des Geistes und er sagt, der wird kommen und er wird in euch wohnen und ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn. Wir müssen den Heiligen Geist kennen. Lernen. Wie macht man das? Man verneigt sich vor ihm, sagt, du bist Gott. Du bist der Herr, ich brauche dich. Du bist gesandt, mir zu helfen. Du willst das tun für mich. Du willst das tun für mich. Du willst das tun. Ich will das haben. Hilf du mir. Zeig du mir, wie ich mit dir umgehen soll. Hilf du mir. Lass mich verstehen, welche Dinge in meinem Leben, in meinem Charakter, in meinem Verhalten, dich betrüben. Wenn du eine Freundschaft haben willst mit dem Heiligen Geist, finde heraus, was ihn betrübt. Weil die Dinge, die ihn betrüben, hindern ihn, legen ihn in Ketten, dir zu dienen. Der Heilige Geist muss frei sein, dir zu dienen. Und darum ist es so ein starker Appell bei Paulus. Und er sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Bitte tut es nicht. Lerne mit dem Geist Gottes Schriften zu lesen. Und dann wirst du anfangen, ein bisschen hineingenommen zu werden in die Sehnsucht, in den Eifer, in die Dringlichkeit Gottes. Man kann lesen, ja, betrübt nicht den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist kann es lebendig machen. Und da ist diese Sehnsucht des Apostels, diese Sehnsucht, die er bekommen hat aus dem Herzen Gottes. Betrübt nicht den Heiligen Geist. In Jesaja, ich weiß jetzt nicht gerade die Stelle, irgendwo in 60ern. Sie waren widerspenstig. Sie betrübten seinen Heiligen Geist. Da wandelte Gott sich ihnen und wurde ihnen zum Feind und Gott selber kämpfte gegen sie. Du sagst, Gott ist Liebe, Gott wird nie gegen uns kämpfen. Ja, träum weiter. Oder besser noch, wach auf aus deinen religiösen Träumen. Gott wird mit dir und mit mir und mit seinem Volk so umgehen, wie er es in seinem Buch beschrieben hat und kein bisschen anders. Und der liebe Gott kann sich wandeln uns zum Feind und er widersteht uns. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Er widersteht dem Stolzen. Das heißt, er hört nicht mal auf die Gebete. Ich möchte, dass Gott meine Gebete hört. Ich möchte im Einklang mit ihm leben. Ich möchte seinen Schutz haben, seine Hilfe haben, seine Weisheit haben. Und darum sage ich, Heiliger Geist, öffne mir die Augen für die Dinge in meinem Leben, die dich betrüben. Weil wir können in Zorn sein, in Bitterkeit sein. Und für uns ist normal, das ist unsere Natur, so bin ich nun mal. Aber Paulus sagt, Zorn, Bitterkeit, Lästerung, verächtlich und böse, um von oben herab über andere zu sprechen, ist eine Handlungsweise, die den Heiligen Geist betrübt. David hat diese Dinge gewusst, darum sagt er, Herr, gib mir eine Wache vor meinem Mund. Stell da eine Wache auf, dass da nicht irgendwelcher Müll aus meinem Mund herauskommt. Bewahre mich, rette du mich, hilf du mir vor Dingen, die mir selber schaden und die dich verunehren. So, das ist ein wichtiger Punkt in unserer Beziehung zum Heiligen Geist. Wenn er unser Lehrer werden soll, wir müssen lernen, mit ihm zu leben. Wir müssen lernen, eine Freundschaft mit ihm zu haben. Und wir wollen geöffnete Augen bekommen über die Dinge, die ihn betrüben. Wir sehen das nicht von uns aus. Andere sehen das vielleicht, aber wir sehen es nicht. Und wir brauchen die Hilfe von Gott. Und dann entdeckst du, hey, was für böse, anklagende oder Misstrauen erzeugende, scharfe, verächtliche Worte kommen aus deinem Mund. Du erschreckst richtig, weil der Heilige Geist dich lehrt, hey, diese Art zu reden missfällt mir. Und das muss aufhören. Und ich bin da und ich helfe dir. Und ich gewöhne dir dieses Zeug ab, damit du mich mehr erleben kannst und meinen Dienst erleben kannst. Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und ein so wunderbares Mittel, was der Herr uns gegeben hat und was so wenig beachtet wird und wenig genutzt wird, ist dieses fantastische Geschenk, dass wir im Geist beten können. Dass wir in Sprachen beten können, die nicht aus unserem Verstand kommen, sondern die eingegeben werden vom Heiligen Geist. Durch diese Art von Gebet, das wir pflegen und das wir viel nutzen, lernen wir den Heiligen Geist kennen, wie er sich in uns bewegt. Wir müssen den Geist Gottes in uns kennenlernen, wie er sich bewegt, wie er seine Kommentare abgibt. Der Heilige Geist hat Meinungen über christliche Bücher, die du liest, über christliche Programme, die du dir anschaust, über Dienste, von denen du dich ernährst. Der Heilige Geist hat eine Meinung darüber. Und es ist absolut wichtig, dass du seine Meinung kennenlernst und nicht sagst, Millionen laufen diesen Dienst her, das muss gut sein. Weil Millionen können nicht irren. Wer schon einmal die Kirchengeschichte studiert hat, der weiß, dass leider es immer so war, dass die Mehrheit der Gläubigen in der Kirchengeschichte auf dem falschen Weg waren. Und es war immer nur eine kleine Minderheit, die festgehalten hat an den wirklichen Wahrheiten und die mit Gott gegangen ist. Und die waren immer verfolgt. Ob das die Waldenser waren oder die Albigenser oder die Hugenotten oder die Täufer, nimm wen du willst, es war immer so. Und warum soll es heute anders sein? So, wenn du sagst, ich bin Mainstream pfingstlich charismatisch. Oh, Vorsicht. Check lieber noch einmal mit der Bibel deine Glaubensüberzeugungen. Wenn wir in Sprachen beten, dann haben wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, weil da eine ganz enge Zusammenarbeit ist. Und die Zusammenarbeit sieht so aus, er gibt dir diese wunderbare Sprache und legt die in deinen Geist. Wie fing alles an? Apostelgeschichte 2, Vers 4. Sie wurden voll des Heiligen Geistes und sie fingen an zu sprechen, wie der Geist gab, auszusprechen. Der Geist gibt, was du aussprichst. Und Sprachenreden ist immer live. Es ist immer, jetzt legt der Heilige Geist das in deinen Geist. Und dann hörst du die Stimme deines Geistes. Ich werde das nie vergessen. Was das für eine Offenbarung für mich war. Ich habe schon als ganz junger Christ gelesen, Watchman Nee, Geist, Seele, Leib, der geistliche Christ. Damals gab es fast keine anderen Bücher. Da gab es Watchman Nee, Mutter Basilea, Richard Wurmbrand. Das waren die Bücher, die es damals nicht. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Heute weiß man nicht, welches Buch man zuerst in die Hand nehmen soll. Damals wusste man das, da gab es ganz wenige Bücher. Der geistliche Christ, Geist, Seele, Leib. So, das war mir klar. Ich habe es verstanden, ich habe es gesehen. Okay, in der Bibel, ja, da ist Seele und da ist Geist und das ist nicht dasselbe. Also, ich habe einen Geist. Okay. Aber das war nur Theorie. Ich kannte nicht die Realität. Ich sage immer, ich hatte ein Verhältnis zu meinem Geist wie zu meinem Blinddarm. Also man kann ein Anatomiebuch lesen, ja, und da lernst du hast einen Blinddarm. Den hast du noch nie gesehen, du weißt auch gar nicht genau, wo der sitzt und wofür man den braucht, aber du weißt, du hast ihn. Ja, schön. Und jetzt? Was gibt dir dieses Wissen? Gar nichts. Und so war es mit meinem Geist. Ich weiß also, ich habe einen Geist. Ja, und jetzt? Ja, keine Ahnung. Und eines Tages ging das Licht an, 1. Korinther 14, 14. Wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Es ist mein Geist. Und das Licht ging an. Und ich dachte, wow, was für eine Entdeckung. Ich fing sofort an, in Sprachen zu sprechen. Ich sagte, das ist mein Geist. Ich habe meinen Geist gefunden, das ist mein Geist. Jetzt ist nicht mehr Theorie aus dem Lehrbuch, jetzt ist es Erfahrung. Der Heilige Geist wohnt in meinem Geist und er gibt mir diese wunderbare Sprache. Aber es ist die Stimme meines Geistes, es ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist betet nicht in Sprachen, das steht nicht in der Bibel. Du betest in Sprachen, dein Geist betet in Sprachen, aber der Heilige Geist gibt dir die Sprache. Und man kann in Sprachen beten und relativ wenig Erbauung davon haben. Und man kann in Sprachen beten, so wie Paulus gesagt hat, dass man in Sprachen betet oder wie er in Sprachen betet. Und dann tut sich diese Quelle auf und daraus kommt Inspiration und Saft und Leben und es wird lebendig und inspiriert und gibt Power. Wie betet Paulus in Sprachen? Ich bete in Sprachen. Wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Aber mein Verstand bleibt fruchtleer. Das heißt, mein Verstand produziert nichts. Der kommt mal zur Ruhe, der darf sich mal ausruhen. Und als ich Offenbarung über 1. Korinther 14, 14 bekommen habe, ich habe schon jahrelang in Sprachen gebetet. Und ich habe mich immer gewundert, ja, was ist jetzt die Auferbauung? Paulus sagt, wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Muss man das jetzt einfach im Glauben mal so annehmen? Oder ist Auferbauung auch was, was man mal fühlen dürfte? Und wenn ja, wann kommt das denn endlich mal? 1. Korinther 14, 14 hat mir die Augen geöffnet. Ich habe auf falsche Art und Weise in Sprachen gebetet. Ich habe in Sprachen gebetet und meine Logik war so, ich verstehe ja eh nicht, was ich bete. Also jetzt nutze ich die Zeit und hier oben mit meinem Verstand arbeite ich schon mal meine To-Do-Listen durch. Weil das Wort sagt, nutze die Zeit aus, ja, und Sprachenbeten verstehe ich eh nichts, also das weiß ich nicht. Jetzt arbeite ich schon mal mit dem Verstand meine Projekte durch. Deswegen kein Leben, keine Inspiration, keine Auferbauung. Und dann habe ich mir angewöhnt, jetzt bete ich in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich bete in Sprachen im Glauben. Ich sage, Heiliger Geist, du bist da, du bist in mir. Du legst das in meinen Geist. Du fließt jetzt durch mich. Ich danke dir dafür. Und das ist mein Geist, der jetzt spricht. Und ich konzentriere mich, ich höre genau zu auf das Sprachengebet und ich stelle mir wirklich vor, ich bin vor Gott und ich bete ihn an und ich erhebe ihn. Ich glaube, das Sprachengebet in erster Linie eine Sprache der Liebe und der Anbetung ist. Es ist nicht eine Sprache, um Dämonen zu jagen. Hör mal, wie die Leute beten, die glauben, dass Sprachenreden dazu da ist, um Dämonen zu jagen. Es ist so scharf, so, ich nenne das in Russland immer Kalaschnikow-Gebete. Ja, weil das so und ich denke, meine Güte, da fehlt es ja an Lieblichkeit, da fehlt es ja an Inspiration, da fehlt es ja an Hingabe, an Ehrfurcht, an Freude über Gott. Das ist alles nur so hektisch und so Auferbauung. Komm, wenn du im Geist Gott anbetest und ihm in einer Sprache, die alles ausdrücken kann, deine tiefste Hingabe ausdrückst, wer Gott ist und wie du ihn liebst und wie du ihn brauchst und wie wichtig er für dich ist. Und das tust du in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Während du in Sprachen betest, denk dran, da ist der Heilige Geist. Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Er ist da, er ist dein Helfer, er inspiriert dich. Und wenn du das einübst und lernst, im Verstand zur Ruhe zu kommen, weil du dich auf Gott ausrichtest, weil du hörst auf das, was aus deinem Munde kommt und sagst, das ist mein Geist, inspiriert vom Heiligen Geist, dann kommt Leben, dann kommt Auferbauung, dann kommt Inspiration. Und wenn du das lang genug machst, dann kommen göttliche Ideen, göttliche Eingebungen, göttliche Aufträge, göttliche Erklärungen, göttliche Parallelstellen. Und du hast eine bestimmte Bibelstelle und dann kommt von der anderen Seite eine andere und die beiden zusammen, wow. Und du siehst Dinge, die du noch in keinem Buch gelesen hast. Du siehst Dinge, die dir noch kein Mensch erklärt hat. Weil es von Gott ist, der Geist lehrt dich. So der Heilige Geist als Geist der Weisheit und der Offenbarung kommt zum Handeln, kommt in Aktion, wenn wir uns ihm hingeben, ihm unterordnen, uns von ihm korrigieren lassen, wenn er uns überführt von Sünde und sagt, da warst du nicht nett und jetzt gehst du hin und bittest um Vergebung für deine freche oder respektlose oder lieblose Art und Weise. Wir tun das und wir machen mehr Raum für Gott. Raum machen für den Heiligen Geist ist der Schlüssel, um vom Geist gelehrt zu werden, um vom Geist unterwiesen zu werden. Raum machen für den Heiligen Geist. Das ist unsere Aufgabe. Und so werden wir vom Geist Gottes gelehrt. Und wir bekommen Offenbarung über das Wesen Christi, über sein Herz, über seine Gesinnung, über seine Haltung zum Vater, über seine Einstellung zur Wahrheit und all diese wichtigen Dinge. Wir bekommen Offenbarung über sein Wesen, über was ist wirklich Demut. Warum gibt es so viele religiöse Klischees über Demut, die meistens alle gar nicht stimmen? Warum? Weil wir die echte Demut nicht kennen. Wir haben religiöse Ideen, die wir übernommen haben, die wir gelernt haben von anderen Menschen. Aber wenn wir die Schönheit der Demut Jesu sehen, hat das eine enorme Auswirkung auf uns. Und das möchte der Herr uns geben, durch den Dienst des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir so sehr für dieses kostbare Geschenk, für den Geist der Weisheit und der Offenbarung, der in uns wohnt. Und hilf uns, ihn willkommen zu heißen. Hilf uns, mit ihm zu kooperieren, uns zu verneigen vor ihm, ihn zu lieben, ihn zu ehren, uns ihm zu unterwerfen, ihm zu folgen. Hilf uns, ihn nicht mehr zu betrüben. Öffne uns die Augen für die Dinge in unserem Leben, in unseren Beziehungen miteinander, wodurch wir ihn betrüben könnten. Öffne uns die Augen und hilf uns, in diesem Frieden, in dieser Harmonie, in dieser Gemeinschaft mit dem wunderbaren Heiligen Geist zu bleiben, den du uns geschenkt hast als unser Lehrer, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns dein Wesen offenbart, dein Herz, deine Absichten, deine Pläne für uns und deine Pläne für andere Menschen, an denen wir Anteil haben und mit denen wir verbunden sind, mit denen du uns im Leben zusammengestellt hast. Komm, du Geist der Wahrheit, tu du dein Werk und hilf du uns, das Wort zu respektieren, das Wort zu achten, damit du dich wohlfühlen kannst und uns tiefer führen kannst in die Geheimnisse des Reiches Gottes. Wir danken dir für deine Treue. Danke. Wir ehren dich. Halleluja. Amen. 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 Seid gesegnet.